Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Mein Name ist Frank Jong und natürlich sitzt neben mir wieder meine wunderbare Kollegin, na klar, immer was Neues, Sarah Steinert.
Hallo, Hi. Schön, dass ihr da seid.
Und am anderen Ende der Leitung begrüßen wir heute den Rapper, Moderator, Podcaster, Musiker, Kampfsportler, Freestyle-Ass, Marc Schwabener, sagt man das so? Bayer? Yes. Bayer. Und noch andere Dinge. Roger Reckless, a.k.a. David Mayonga. Schön, dass du da bist.
Hey, hey, servus Frank, servus Sarah. Freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, wir haben es eine Weile versucht, wie immer, aber jetzt hat's geklappt mit ein bisschen Puffer, wie du gerade gesagt hast. Jetzt sitzen wir hier und können ein bisschen plaudern über dich, über dein Leben, über alles, was so ansteht. Und erstmal die ganz allgemeine Frage, was steht denn bei dir an? Was machst du gerade? Was bewegt dich gerade? Was tut Reckless gerade?
Dinge. Genau. Und zwar gefühlt wieder viel zu viel auf einmal. Aber es ist auch irgendwo sehr, sehr schön, weil es tolle Sachen sind. Wir machen gerade mit Deichkind die Vorbereitung auf den Festivalsommer. Da sind wir mitten in den Proben. Da fahre ich jetzt nachher auch gleich wieder hin. Und das ist sehr, sehr schön. Also eine der wichtigsten Sachen ist auch mein Album, was jetzt Mitte Juni rausgekommen ist. Melanin heißt es, weil ich da einfach mich mit ganz vielen Dingen auseinandersetze. Da bin ich sehr, sehr stolz und auch glücklich drüber. Es war sehr stressig und mit unglaublich viel Selbstzweifel verbunden. Aber deswegen bin ich umso stolzer und glücklicher, dass es vollbracht ist und dass ich jetzt sagen kann, das ist meins, das ist von mir und nehme es, wer auch immer es für sich genauso wichtig empfindet wie ich so und jemand, der sagt so, das interessiert mich nicht oder keine Ahnung, okay, ist okay, I don't take it to heart, ich bin da nicht, weil das für mich so ein wichtiger Step war und ein ganz wichtiger Punkt auch in der eigenen Identitätsarbeit irgendwie und genau, und zusätzlich ne, bin ich Vater und Hunde-Daddy und tue da natürlich auch meine Dinge. Meine Tochter ist jetzt gerade 3 geworden. Ich habe zum ersten Mal einen richtigen Kindergeburtstag mit organisiert. Und
oh, da haben wir schon öfters drüber gesprochen.
Da ging es ein Album-Mix.
Genau.
Alter. Ich hab ein Video gemacht, wo... einfach nur, ich bin da gestanden, habe die Kamera gehalten von meinem Telefon und du siehst einfach nur in Highspeed ein Kind nach dem anderen vorbeifetzen, alle high on chocolate cake,
wow.
Wo wir auch gesagt haben, so, okay, nee, wir müssen das nächste Mal irgendwie Karottenkuchen oder irgendwas mit Niese. Wir haben eh schon weniger Zucker drin, aber es war immer noch zu viel.
Geil.
Und was ist das Besondere? Jetzt, wir könnten natürlich auch über den Kindergeburtstag sprechen, aber wir sind ja hier auch in einem Podcast, wo wir vor allem über Depressionen, über mentale Gesundheit sprechen. Ja. Und jetzt habe ich mich gerade schon gefragt, was ist das Besondere an dem Album für dich, was jetzt gerade rausgekommen ist?
Es ist tatsächlich mehrere Besonderheiten so. Das Wichtigste ist, dass ich mir gesagt habe, erstmal wollte ich gar kein Album machen. Ich wollte ein paar Songs machen, weil ich 2020 als die Pandemie kam, als George Floyd umgebracht wurde, war ich unter so einer starken psychischen Belastung. Also man muss sich das so vorstellen, ich bin ja frisch bei Deichkind dazugekommen. So, ne? Wenn ich Solo-Mucke mache, das ist Nischenmucke, das heißt, ich spiele kleine Clubs, in München auch eine größere Halle, aber deutschlandweit ist alles eher kleiner und nischig so. Das heißt, eine Tour von der Größe mit jeden Tag über 10.000 Leuten war für mich psychisch auch mega anstrengend so, weil dieser Ride von Endorphin Overdose zu allein in der Koje im Bus ist für mich als Mensch, der sein Leben lang schon mit depressiven Episoden kämpft, so, das war nicht einfach. Und dann aber so quasi nach Hause zu kommen und zu wissen, es kommt der Tourkater, es kommt dieser Drop nach einem großen Ereignis, so, es kommt der psychische Downer und da brauche ich Zeit und muss mich um mich kümmern. Und ich hatte dafür eine Zeit eingeplant und wir fahren nach Hause und ich war so, okay, jetzt ich mache jetzt ein paar Tage nichts und dann geht's wieder los und dann kam direkt der Lockdown. Und das hat auf einmal super viele Ängste ausgelöst und alles. Und dann kam der Mord an George Floyd, was dann auch nochmal so viel in mir ausgelöst hat, dass ich irgendwie versuchen wollte, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und das musikalisch zu schaffen. Und habe mir selbst gesagt, ich möchte diese ganzen Gefühle, die ich habe, irgendwie katharsisch in Musik packen. Und dass da dann später auch ein Album draus geworden ist, da bin ich mega froh drüber, weil ich es geschafft habe, so mein Gefühl von meinem Aufwachsen und meinem Leben in Deutschland als schwarze Person nicht nur eben äußerlich, sondern auch innerlich mit all dem, was halt Diskriminierung einherbringt. Das ist ja auch auf jeden Fall ein heftiger Trigger für depressive Episoden. Das alles ist da drin. Und da bin ich total froh, weil das jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe es in der Hand und kannst so wohin legen oder wohin bringen. Und gleichzeitig war ich früher immer, ich habe sehr persönlich immer geschrieben schon so, oder fast immer, aber es war halt immer, wenn jemand dann das kritisiert hat, habe ich mich in meiner Person kritisiert gefühlt und war immer so, oh Gott, ich will am liebsten gar nichts rausbringen, was ich auch lang gemacht habe. So, ich bin, weiß auch nicht wie, aber mit einem einzigen Album jahrzehntelang durchs Land getingelt, so ohne neue Musik, weil ich so sehr das nicht ausgehalten habe, die Sachen da rauszubringen. So. Und genau, und diesmal ist es anders.
Ja. Also ohne das ganze Album gehört zu haben, aber jetzt die Songs, die jetzt gerade rausgekommen sind schon, die sind ja wahrscheinlich da auch mit drauf und man merkt da schon, finde ich, noch eine andere Linie, sage ich mal. Also auch irgendwie geradliniger, was auch immer das jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, aber also ich finde, man merkt mehr, dass du noch mehr bei dir bist und dass du einen stärkeren Fokus hast auf Dinge. Und auf Themen. Also du hast ja angesprochen, Pandemie war, also George Floyd war, Black Lives Matter war, mit den ganzen Themen, die noch drumherum waren. Also du sagtest, ne, große Tour, dann plötzlich alles weg. Dann hast du schon depressive Episoden. Dann ist man als schwarzer Mensch und Mann in Deutschland sowieso auch sehr stark Diskriminierung ausgesetzt, schon vorher. Also kannst du vielleicht nochmal so an die Anfänge zurückgehend sagen, wann sozusagen die ersten depressiven Episoden so bei dir stattgefunden haben?
Ja, ich das weiß ich noch ziemlich genau, vor allem, weil ich das damals überhaupt nicht wahrgenommen habe. So, ich war so Anfang 20 und ich hatte einen Major Deal mit einem Kollegen, mit dem ich Musik gemacht hatte. Ich habe zum ersten Mal quasi noch in der Schule vor meinem Abi richtig Geld verdient, so, und musikalisch wurde das Projekt dann aber in eine Richtung gelenkt, wo ich gesagt habe, das möchte ich oder kann ich nicht mitgehen, weil ich bin ich war so conscious, Rap ist für mich total wichtig, und wenn man Rap-Musik macht, dann muss man irgendwie was weitertragen, was irgendwie Leuten helfen kann und so. Und ich war immer so Anti-Glorifizierung von Straße etc. pp. So. Und dann habe ich quasi den Vertrag ausgeschlagen, den die Verlängerung, und habe stattdessen mit guten Freunden eine gruppentherapeutisches Label, so, wir wollten alle einfach Mucke machen und die rausbringen, ohne dass uns irgendjemand reinredet, so. Deswegen haben wir gesagt, dann kümmern wir uns halt selber um alles, und haben das dann auch gemacht. Und in dieser Zeit habe ich überhaupt nicht gemerkt, was das mit mir gemacht hat, diese Sicherheit abzugeben von diesem Plattenvertrag und Cash etc., sondern im Gegenteil super ein unstetes Lifestyle zu haben. So, ich war noch nicht fertig mit dem Studieren, ich war so auch da in between, weil ich auf die Kunstakademie gekommen bin gerade, und das ist für jemanden wie mich, war das ewig ein Traum, und dann hat es mit der ersten Mappe geklappt, und dann habe ich aber auf der Akademie gemerkt, dass es nicht mein Space ist, dass ich mich da nicht so frei fühlen kann, so, und ich habe das alles nicht bemerkt, weil ich die ganze Zeit Sachen gemacht habe und das ist so in mir gekocht, und irgendwann konnte ich nicht mehr, also hatte ich wirklich Schwierigkeiten aufzustehen, also in der Früh in den Tag zu starten. Und das hat sich, das wurde immer schlimmer und ich habe das nicht gecheckt. Das hat dann so ganz weirde Effekte auch gehabt, dass ich dann super dünnhäutig geworden bin. Meine damaligen WG-Mitbewohner und Mitbewohnerinnen so total schnell aggressiv geworden bin, so bei Kleinigkeiten. Ich hätte quasi die ganze Zeit heulen können, aber habe mir das nicht erlaubt, weil meine Vorstellung von Männerbild damals so war, das darf man nicht so. Auch super, super schlimm, toxisch eigentlich, aber so. Und es hat dann tatsächlich ein Jahr gedauert. Also ich konnte ein Jahr dann auch nicht, irgendwann konnte ich gar nicht mehr aufstehen. Irgendwann gab es Zeiten, wo ich wirklich nur im Bett geblieben bin und ich konnte nicht mehr unter Leute und habe aber, wenn ich mich mal irgendwie aufgerafft habe, so, ich habe nie drüber gesprochen mit irgendjemand und habe dann auch Musik halt nur zu Hause gemacht, damit ich nicht irgendwo hin muss und dann habe ich eben ein Album gemacht mit einem Kumpel zusammen, rein instrumental, und habe in den Liner Notes bei einem Song das beschrieben, wie es mir da gegangen ist, so über das Jahr lang. Und dann hat eine Freundin und Bekannte, und die halt Fan von diesem Projekt war, hat mich angesprochen, nachdem die Platte rauskam, meinte so, hey, ich habe das gelesen und ich fand es voll krass, dass du das so erzählst und mit keinem Wort sagst, dass du eine Depression hast. So. Mhm. Und ich war so, was habe ich?
Habe ich doch auch gar nicht.
So, also wirklich, was soll das? So, ja, wirklich so, war ich, hey, ich mache die ganze Zeit Sachen und ja, mir ging es halt schlecht, weil das, das ist auch irgendwie so, ich bin halt nicht so gut wie die anderen und ne, ich habe wirklich das erste Mal, als das kam, habe ich gedacht, das ist jetzt so. Ich bin jetzt so, das ist jetzt mein Leben, weil muss so. Und genau, das war das erste Mal. Und es ist dann so über das Jahr am Ende abgeebbt. Also es war nicht mal so, dass ich irgendwas getan hätte dafür, dass es aufhört, so, sondern es ist einfach abgeebbt. Ich konnte immer mehr machen und irgendwann war ich wieder unter Leuten. Und dann, da hat mich das noch mehr so aus dem Nichts getroffen. Ich war so, was, Depression, das Quatsch, ich bin noch hier. So, ich war doch, also ich habe ich nicht. Und ja, erst ab da habe ich mich da überhaupt nicht befasst. Und als das dann wieder kam, dieses Gefühl erst so, diese Schwere also bei mir, viele beschreiben ja das als Angst. Bei mir war das nie Angst, bei mir war das wie so eine ganz schwere Schuld und Scham, wie so ein schwarzes Loch in einem drin ist. So. Mhm. Und als es wieder kam, war ich so, oh, fuck, so.
Jetzt wie lange hat es gedauert, bis es wieder kam?
Jahre. Das war so. Ich habe lustigerweise das auch in der Therapie aufgearbeitet und kann sogar jetzt gleich mal erzählen, warum. Oder wahrscheinlich warum. Ich habe nämlich vor allem dann, wenn die Unsicherheit in meinem Leben größer ist und ich wenige Sachen, fixe Sachen habe, an denen ich mich festhalten kann, so, gibt es in mir so eine unfassbar negative Stimme, von die mich verabscheut tatsächlich und die die ganze Zeit so quasi mir suggeriert, so, ich kann nichts, ich bin nichts, alles, was ich mache, ist nichts wert. Und während ich ganz viel mache und so diese Sicherheit habe, bin ich voll gewappnet und die ich höre die nicht, diese Stimme so. Und in den Zeiten halt schon. Und das war dann so, dass ich nach dieser Phase bin dann runter von der Kunstakademie, habe Psychologie, Pädagogik und Kunstgeschichte im Nebenfach studiert so. Und dann hatte ich wieder so ein fixes System für ein paar Jahre. Mir ging es gut. Ich habe meinen Freundeskreis da gehabt, habe meine Frau auch kennengelernt und wir waren so eine geile, weirde Kombo an StudentInnen, die so gar nicht nach München der StudentInnen ausgeschaut haben. So. Und das hat mir voll gut getan.
Foto reichen wir nach, oder?
Ich schicke euch ein Foto. Werdet ihr auch sagen, es ist wie wenn man so eine Serie castet, wo man sagt, so, da muss alles muss drin sein. Aber keiner darf in irgendeiner Weise standardmäßig sein. Okay. Und genau, war auch schön, war wirklich schön. Und dann war das Studium vorbei und dann ging es wieder los. Ich habe 2 Jahre gearbeitet und wollte Mucke machen, habe mich nicht getraut, mit meiner Mucke was zu machen, weil ich bin schlecht, ich kann nichts, habe dann so Werbungsmucke gemacht und super viel gearbeitet und bin direkt in Burnout und nochmal depressive Episode reingestartet, wo ich dann auch nicht, erst nichts machen konnte für ein paar, diesmal nicht ein Jahr, sondern weil ich wusste, so, okay, das ist jetzt irgendwie was, aber ich habe auch nicht mehr keine Therapie gesucht, so, sondern habe versucht, das zuzulassen, diese ganzen negativen Sachen, und das Vertrauen zu behalten, dass das dann auch wieder weggeht, so wie beim letzten Mal. Und habe quasi, ich wusste ja auch nicht, dass das was mit Sicherheit oder Unsicherheit und Außen und Fixpunkten und so zu tun hat, aber hatte das Gefühl, ich kann jetzt erstmal keine Musik machen. So, und wenn ich keine Musik mache, dann kann ich auch kein Geld verdienen, also muss ich jetzt was anderes machen, und habe dann eben als Pädagoge gearbeitet. Und dann, und zack, war das Ding nach ein paar Wochen wieder weg, weil ich hatte Fixpunkte, ich hatte meine Kids, ich hatte meine Arbeit, ich hatte mein, ne, es war alles so geregelt, und ich hatte keine Zeit, auf die Stimme zu hören, und dann ist auch wieder weggegangen.
Jetzt kann man natürlich, könnte man jetzt gleich so schön auch nach dem Learning fragen, aber das bringt uns dann vielleicht auch doch nochmal zu diesen Anfängen zurück, weil jetzt könnte man ja sagen, okay, dann hast du vielleicht gelernt, du brauchst in deinem Leben, also viele Leute würden das, glaube ich, sagen, dann, ich brauche einfach Sicherheit, ich brauche klare Verhältnisse. Ja. Ich würde jetzt aber mal denken, dass du wahrscheinlich weißt, dass das nicht die Lösung ist, oder?
Absolut, absolut. Und das war auch genau das Ding, wir haben das in der Therapie rausgearbeitet, dass ich auch das gesagt habe, so, ja, shit, wahrscheinlich muss ich einfach mein Leben ändern. Und meinte meine Therapeutin so, naja, aber wollen Sie das denn? Ich so, ja, nee, auf gar keinen Fall.
Stimmt,
dann ist das nicht die richtige Strategie. Ja. So, wir müssen schauen, dass es Ihnen eben Strategien entwickeln, die Ihnen die Möglichkeit geben, eben gar nicht so tief reinzufallen in solche Episoden und die frühzeitig zu erkennen und vor allem aber in den Momenten, wo nichts ist, auf sich zu achten. Also mein Hauptding ist tatsächlich so Selbstachtung, Selbstliebe kultivieren und Grenzen setzen. So. Und das ist tatsächlich, und da glaube ich, dass es ganz viel mit meinen Diskriminierungserfahrungen zu tun hat. Das ist für mich unglaublich schwer, weil ich eben von klein auf gelernt habe, dass es in Ordnung ist, wenn ich beleidigt, diskriminiert, verprügelt werde, so. Weil damals, man muss das, ne, Zeit ein bisschen zurückdrehen, in den 80er Jahren, da war nix woke, so. Da war einfach Dorf, und das Dorf ist nicht die Wokeness, so. Und ich glaube, dass einfach dieses immer wieder merken, so, es scheint in Ordnung zu sein. Niemand hilft mir oder begehrt auf. Und wenn ich aufbegehre, bin ich der Böse, weil ich darf mich nicht wehren. Ich darf nicht brutal sein gegenüber den anderen, wenn die mich, keine Ahnung, monatelang triezen, piesacken, versuchen zu verprügeln oder verprügeln und ich dann irgendwann ausraste und zurückgebe, dann bin sofort ich, also ich hatte keine Chance in keine Richtung. Und habe mich dann in der dritten Klasse wirklich dazu entschieden, als Kind zu sagen, so, ich bin jetzt immer nett. Ich bin jetzt immer nett, und wenn Leute scheiße zu mir sind, bin ich auch nett. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht, weil ich es halt nie gelernt habe, auch so Konflikte gesund für mich zu lösen. So, es gab nur Schmerz, Schmerz, Schmerz. Und dann bei mir Aggressivität, Wehren, Hilfe, Hilfe, Kontrollverlust, so, ich will irgendwie die Kontrolle wieder haben. Oder es gab runterdrücken, 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 um bestehen zu können, so, um nicht immer in diesen Situationen zu sein. Und ich glaube ganz stark, dass das dazu geführt hat, dass mein Selbstbild und meine Selbstliebe und wie ich mit mir umgehe, meine eigenen Grenzen setzen und das auch auf eine gesunde Weise machen, dass das halt krass gelitten hat.
Du hast ja auch ein Buch geschrieben, glaube ich, vor ungefähr 3 Jahren. Ein Endpunktwort darf nicht neben mir sitzen. Also da erzählst du davon, dass du schon in der Kita oder im Kindergarten damals jemand diesen Satz gesagt hat zu dir, ein Kind.
Ja.
Und du erst mal nicht wusstest, wer ist denn jetzt N?
Ja,
Punkt.
Genau.
So, ich war da so, ging's schon
ich
los,
auch nicht neben so einem Satz.
Ja, der riecht der.
Ja, also ich meine, das zeigt schon, also dieses Klima von damals und wie früh das auch anfing. Also diese Alice Hastas hat das ja Mückenstiche genannt, Mikroaggression, wo es losgeht und man ständig, wirklich tagtäglich eigentlich, mal sozusagen leichter und schwerer irgendwie so diese kleinen Stiche kriegt. Und als Kind dann zu sagen in der dritten Klasse so, ich bin jetzt immer nett, ist schon krass eigentlich. Ich meine, du hättest genauso gut die andere Variante nehmen können. Ne? Jetzt auch sagen können, jetzt bin ab jetzt, und da gibt es viele, die das auch gemacht haben, ab jetzt bin ich nicht mehr nett. Egal, wer kommt und was wer sagt. Ich bin einfach nicht mehr nett, weil es bringt mir nichts.
Genau. Und das ist auch, ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, weil ich das auch bei Lesungen immer dazu sage, dass sich die Leute bewusst sein müssen, weil das wird ja ganz oft dann so abgetan als, da guck, wir haben doch recht, die Kids, die sind so. Sei es jetzt schwarze Kids oder halt nicht deutsche Kids, wenn die aggressiv sind, dann sind die so, weil die so sind. Also es ist ja auch so eine rassistische Zuschreibung. Und dass man begreifen muss, so, es ist eine Strategie, die uns aufgezwungen wird, uns zu entscheiden, so, schützt du dich selbst und bist quasi notwendigerweise ab und zu der Aggressor, die Aggressorin, oder bist du super, super ungesunder People-Pleaser, der immer lacht und dann kommt ein rassistischer Witz. Ja, genau, weil ich schwarz bin. Gell? Weil ich, so witzig. Es tut überhaupt nicht weh. Ich könnte nicht heulen. Nee, ich find's mega lustig. Gott sei Dank seid ihr meine Freunde. Das haben einfach so viele Menschen durch, inklusive mir eben auch. Und da, ich glaube, dass ich finde es so heftig, dass, ne, wir sind in 2022 und dass erst jetzt in Deutschland angefangen wird, über die Effekte, die diese Erfahrungen haben, auf die eigene psychische Gesundheit haben. So.
Also du hast diese ganzen Stiche erlebt, diese ganzen Aggressionen erlebt, und gerade als junger Mensch kann man das ja noch nicht so einordnen. Man denkt immer noch, man selber ist irgendwie falsch. Gibt es denn Momente oder Phasen, wo du gesagt hast, wahrscheinlich so in der Jugend, Pubertät, wo du gesagt hast so, da habe ich was gefunden, was irgendwie zu mir passt, oder eine andere Art von Identitätsfindung, wo man sagt so, oh, das ist was, jetzt komme ich ein bisschen mehr zu mir.
Total, also das war tatsächlich bei mir Rapmusik in meiner frühen Jugend und Kindheit schon, habe ich die gehört und habe aber erst später erfahren, erkannt und gecheckt, dass das quasi zu diesem ganzen Konglomerat Hip-Hop dazu gehört. Und dass das eine Jugendkultur ist und dass man da, egal wo man herkommt, egal wo man auch finanziell herkommt, reinkommen kann und sagen kann so, hey, ich mach das und ich mach das okay oder ich mach das irgendwie gut. Und dafür kriegt man dann Respekt, weil dadurch, dass ich quasi immer nur negativ auf meine Person bezogen habe, so zum ersten Mal zu wissen, so, hey, okay, es geht jetzt nicht um mich, es geht um etwas, was ich tue. Und wenn ich etwas tue, dann empfinden es Leute als cool. Und so habe ich mich halt total reingeflasht in Scratchen und Auflegen für außen und in Texte schreiben und rappen für mich. Also ich habe nie vor Leuten gerappt für ganz lange Zeit, weil ich überhaupt nicht so, das war halt eher für mich. So. Diese ganze Beschäftigung mit Rap und Hip-Hop hat aber dazu geführt, dadurch, dass halt die Rapper, die ich gehört habe, so KRS-One, Public Enemy, Paris, immer über Leute gesprochen haben, über Civil Rights Activists und so, die ich nicht kannte, habe ich dann angefangen halt auch zu lesen, weil es war halt auch cool. So, es hieß so, wenn du Rap machst, dann musst du den Leuten irgendwas mitgeben, was sie vorher nicht hatten. Und ich war so, boah, cool, ich habe jetzt voll viel bekommen, ich muss das jetzt auch alles mir anlernen, damit ich es dann auch wieder weitergeben kann. Und dann habe ich halt Malcolm X gelesen, über mich mit Martin Luther King mehr beschäftigt und habe dann aber so Leute wie Baldwin zum Beispiel erst viel später entdeckt, aber die haben so den Weg aufgemacht. Und da hat es eigentlich, da war das erste Mal, dass ich dann so ein Gefühl von zu Hause hatte, und gleichzeitig aber war das natürlich nicht ich, ne? Ich habe mir eine Identität zusammengebaut aus lauter Versatzstücken von hier ein bisschen Basketball, so. Ich spiele so scheiße Basketball. aber damals war das halt so der Sport, wo ich sein konnte. So, ich habe es auch im Fußball probiert. Da war ich leider auch so schlecht, und dadurch, dass halt Fußball bei uns im Ort halt voll so wichtig ist, konnte ich das nicht machen. Es hat darin gegipfelt, dass ich irgendwann meine Mutter angelogen habe und gesagt habe, ich habe ein Tor geschossen. Und dann zum Trainer gesagt hat so, ja, der David hat ein Tor geschossen. Und er so, was, der hat am Mittelfeld, hat er sich verquatscht, hat er nicht einmal mitgekriegt, dass ein Tor gefallen ist.
Hey, können wir jetzt immer so dann doch auf Bayerisch sprechen vielleicht?
Total. Ja, die Geschichten von way back, die sind einfach bayerisch bei mir.
Aber ich habe es jetzt schon so rausgehört, dass trotzdem so diese Faszination für Rapmusik schon nicht was war, wo du dir du hast jetzt ja gesagt, so, dass du dir so Versatzstücke zusammengesucht hast. Für mich klang das jetzt aber schon so, als wäre das wirklich eher so plötzlich glitzert's am Horizont und da entsteht so eine Leidenschaft und du gräbst dich einfach nur aus Interesse und aus Brennen so tiefer und tiefer rein und versuchst dann auch eigene Sachen. Und das Basketball, das klang für mich jetzt eher so wie, ja, okay, das könnte ich jetzt mal machen, so vielleicht please ich damit auch wieder, oder? Das ist doch schon dann so ein Unterschied gewesen.
Es war tatsächlich alles ein bisschen zusammen. So, ich wollte dadurch, dass ich alles, was ich an Rap gehört habe oder was mich an Rap berührt hat, aus USA kam und nicht aus Deutschland, war ich so total Black, also Afro-American Community-mäßig. Ja. Und da ist halt Basketball ein total wichtiger Punkt. Und Basketball und Hip-Hop war halt auch so ein wichtiger Punkt. Und ich habe das halt probiert und es hat so lange gewirkt auch, ne, bis die gegnerische Mannschaft gemerkt hat, aha.
Bis es losging.
Er sieht nur so aus.
Ja, so, ja bei mir so mit Taekwondo oder mit Kampfsport, ne? Ich war auch nicht gut.
Du hast doch einen Gürtel.
Ja, ich habe einen Grüngurt, aber es ist so nix. Aber habe ich auch nur gemacht, damit man mich sagen kann, ich habe es gemacht. Leute mich fragen und ich sage, ja klar, habe ich gemacht. Dann brauche ich es auch nie zeigen oder machen, weil die Leute denken, okay, ist bestimmt krass.
Auf eine gewisse Art und Weise ist es natürlich aber auch, glaube ich, auch irgendwie was insofern Normales. Ne? Also ich glaube, alle suchen, also Identitätssuche und dass man halt erstmal auf die äußerlichen Merkmale geht, die anderen auch dir spiegeln. Also das kann jetzt sein, deine Hautfarbe, dein also ethnisch Äußeres, das kann deine Größe sein, das kann, keine Ahnung, die deine Schönheit oder deine mangelnde Schönheit sein. Ne? Ich glaube, so auf eine gewisse Art und Weise ist es wahrscheinlich was Normales, dass man da erstmal ein bisschen lost mit ist und versucht, da sein eigenes zu finden und vielleicht auch erstmal so ein bisschen bedient, was die anderen, weil dieses geliebt werden wollen, anerkannt werden wollen, ne, das ist halt was, das haben wir einfach alle in uns.
Absolut. Das ist deswegen, ich sperre mich immer bei normal, bei dem Ausdruck. So, wenn man sagt, das ist normal oder nicht normal, weil ich glaube, dieser Wunsch nach Liebe ist was ganz Natürliches. Mhm. So, das wollen wir alle, wir sind soziale Wesen so. Aber der Rest, weil da, ne, wenn ich so überlege, was wir alle, wir drei, wie wir hier sind, wir werden alle Diskriminierungen erlebt haben schon in gewissen Feldern. Und das verändert wiederum unseren Umgang mit diesem natürlichen, ich will geliebt werden. So, und manche Leute, die noch nie diskriminiert wurden, wie jetzt halt, oder die lange nicht diskriminiert wurden, weiße, nicht übergewichtige, nicht untergewichtige, nicht zu kleine, nicht zu große Männer, so, it's a small, ne?
Ja, aber die gibt's.
Die gibt's und die haben das, die können quasi tatsächlich sagen, so, ja, ich, so wie ich bin. Die sind dann nur mit dieser Thematik beschäftigt, ohne irgendwie so das Gefühl zu haben, ich muss gegen ein Klischee kämpfen oder ab und zu, wenn ich das Klischee bediene, hilft mir das oder so. Das ist dann schon, glaube ich, nochmal was anderes. Deswegen finde ich, es ist so, ja, wir haben das halt so gelernt. Ja. Also es ist für uns normal, in Anführungszeichen, aber eigentlich ist es so super, super individuell.
Zwei tiefe Einatmen. Wir wollen jetzt beide was dazu sagen. Frank, ich lasse dir den Vortritt.
Na, ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, das Schöne an Hip-Hop ist ja, dass man gerade so als MC, also als Rapper oder auch als DJ, aber als Rapper nochmal anders, glaube ich, dass man sich so eine eigene Rapper-Persönlichkeit aufbaut, ne? Also auch ein bisschen so, wie man gerne gesehen möchte. Und im Rap ist ja auch so Überhöhung und ein bisschen so ein gespielter Größenwahn ja auch Teil des Ganzen. Ja. Und wenn man es dann aber auch da in Anführungszeichen richtig macht oder wenn es gut läuft, ideal läuft, dann ist es so, dass beide Persönlichkeiten dann irgendwie voneinander lernen, sage ich mal, ne, und eins werden, so, dass man irgendwie sagt, guck mal, so, da bin ich auf der Bühne, ich bin der Krasse, ich bin der Beste, hier, zack, 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 ich bin schnell im Kopf, ich bin hart am Austeilen, ne, aber eigentlich bin ich doch ein netter Typ, so empathisch und viel interessiert und irgendwie kommt das dann womöglich irgendwann zusammen. Also was hast du für dich, also in der Identitätsfindung als Rapper sozusagen rausgefunden für dich als Mensch?
Das ist, also lustigerweise, das finde ich auch. Das ist eine richtig gute Frage. Muss ich jetzt auch eine richtig gute Antwort
geben. Wo steht die?
Das ist hier in meinem Kopf.
Also ich muss auch erstmal überlegen, weil Weil das stimmt total. Also ich glaube, genau das, was du gerade beschreibst, wie Rapper sind mit dieser Überzeichnung und wie sie sich darstellen, dann sind die schon angekommen an dem Bild, das sie von sich haben wollen. So. Oder dass sie das, ne, das. Und das habe ich erst jetzt.
Mit also dem
das
habe ich erst
seit kurzem. Ja, genau. Ja. Und ich überhöhe mich nicht in der Sache, dass ich sage, ich bin besser als die anderen, weil so bin ich einfach nicht. Mhm. Sondern es ist eher so, ich zeichne mein von mir erdachtes und erwünschtes fertiges Bild meiner Identität. So ein starkes, total selbstsicheres Ich, so wo ich tatsächlich noch, ne, also nicht mehr so weit, aber auf jeden Fall noch ein bisschen entfernt bin. So in meinem Weg war aber war tatsächlich genau das Problem, dass ich nie eine Vision hatte von wie eine Kunstfigur oder so sein soll. Deswegen war ich auch immer sehr nah an mir. Und ich habe sogar auf meinem ersten Album vor gefühlt 100 Jahren schon über meine Erfahrungen als Kind gesprochen, über Gewalterfahrungen, und das Lied hieß halt Dein Kind hoch, weil ich quasi jungen Eltern, die vielleicht ihre eigenen Traumata auf ihre Kids bringen, und das kann ich so verstehen, dass die merken so, hey, das ist ein zerbrechliches kleines Gefüge, so, da muss man drauf achten. Und das ist so, das war irgendwie immer das Ding. Ich habe Musik wirklich vor allem genutzt, um irgendwas von mir irgendwie rauszugeben, in der Hoffnung, dass es irgendjemand anders hilft, und habe erst später dann erkannt, was das macht, was Leute dann darin sehen. So, ich hatte ganz viele unterschiedliche Projekte, nicht als Roger Reckless, sondern als Tima Cassi zum Beispiel, was so eine Gitarrenprojekt war, oder Gewalt, was dann auch so eine Gitarren-Hardcore-Band war, wo dieser was wir sind oder was ich auch als Frontmann dann bin, von außen projiziert wurde. So ganz krass und ganz, weil ich halt super meine ganze Wut da rauslassen konnte. Und ich weiß noch, ich hatte mal ein Interview mit einer Dame nach einem Festivalkonzert, die meinte so nach den ersten zwei Fragen, war so, Entschuldigung, du bist ja voll nett. Also, das hätte ich nie gedacht, weil du bist so du schreist da rum und bist voll geladen und angespannt und so. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, so, okay, krass, es ist wirklich so, dass es für Leute auch wichtig ist, wenn sie was anschauen, dass sie verstehen, was man da ist. Und erst dann habe ich mir Gedanken gemacht drüber, ja, wer bin ich denn? Also gut, in der Band war es irgendwie durch das, was ich da reingebracht habe und gemacht habe, von außen klar. Dann habe ich das einfach weiter bedient, genau, weil das hat sich für mich ja auch richtig angefühlt so. Aber zurück zu meiner eigenen Mucke zu kommen und dann zu sagen, ja, was machst du denn jetzt? Da hatte ich erstmal nichts, und deswegen habe ich bin ich auch ganz tief gegangen und hab dann auch wieder eine depressive Episode gehabt, und nach der bin ich zu Maniac, einem großartigen Produzent aus Regensburg, ich wollte Süddeutschland sagen, aber Momme spezifisch Regensburg, gell?
Eigentlich gehen wir schon.
Ja, okay. Großer Shoutout an der Stelle, und den habe ich gefragt, weil ich dem erzählt habe, ich so, ey, ich habe gerade so eine schlimme Phase überlebt, also wirklich auch überlebt, und ich würde das gerne irgendwie festhalten. Und da war dann wieder so die Person nicht so wichtig wie das, was ich machen wollte. Mhm. Und da ist bei dem Prozess ist mir aber ganz klar geworden, was das mit mir macht und was es auch bedeutet, wenn ich immer meine Unzulänglichkeiten oder meine noch nicht fertig ausgelösten Probleme dahinstelle und nie mich als in irgendeiner, ich habe mich in zwei ganz alten Songs mal als irgendwie krasser Dude hingestellt, so.
Und wie aber, war das?
Ja, wenn ich es jetzt höre, ist es wirklich so, ich muss meine Hand ins Gesicht legen, weil ich mich schäme. Ja. So. Es ist wirklich so, weil ich weiß, wie ich damals drauf war, so, also, Lüge.
Aber immerhin merkst du es, viele merken es ja gar nicht.
Ja,
oder?
Das ist, ja, und ich beneide sie ein bisschen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und aber da bin ich eben froh, dass es jetzt an einem Punkt ist, wo ich sagen kann, so, ich habe ein gesundes Verhältnis zu dem, was ich mache. Mhm. Ich habe ein gesundes Verhältnis zu dem Bild, was ich zeichne, so, und ich kann das vertreten. Also es ist nicht so, dass ich da ohne Verantwortung das mache und dann sage, so, das, was auch immer ihr darin seht, seht ihr darin, sondern es ist mir bewusst, dass ich, es ist mir bewusst, was ich mache. Es ist mir bewusst, was ich und wer ich bin.
Ja. Also ich meine, Bewusstheit ist ja was, was für ganz, ganz viele ist das so quasi das höchste Gut oder überhaupt ja das höchste Ding, was man so erlangen kann. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass Leute, die mit Depressionen zum Beispiel zu tun haben, also oder vor allem mit Depressionen, mit dieser Bewusstheit auf eine gewisse Art und Weise, naja, man kann jetzt sagen, gesegnet sind oder sehr früh die vielleicht entwickelt haben, aufgrund von äußeren Umständen auch, die sie sich nicht aussuchen konnten und dann eigentlich eine ganz schöne Zeit lang darunter leiden, weil diese Bewusstheit, ja, ne, die führt ja auch oft zu diesen ganzen Strugglen, dass man so wahrnimmt, so okay, ja, ich habe vielleicht die Leidenschaften oder das würde funktionieren, aber ich fühle mich eigentlich so. Ich meine, du bist ja auch noch, du bist jetzt Mitte, Ende 30, du bist ja auch noch, ne, auf
40.
40 schon. 40? Oh, ja. Wann bist du 40 geworden?
Ja, das ist, oh Gott.
Naja, aber das ist ja, ich meine, okay, da könnt ihr jetzt, also auf jeden Fall will ich sagen, nein, der Weg ist ja jetzt wahrscheinlich noch nicht vorbei, aber es wirkt jetzt, Frank hat es ja auch so gesagt, so aus dem, was man jetzt den neuen Songs hört, man schon irgendwie an, dass es hört sich so an, als hättest du da wirklich was gefunden, dich mehr gefunden, aber dann, wie ist deine Innenperspektive? Also du hast schon gesagt, du schämst dich nicht mehr für Sachen, ne? Du kannst jetzt die Sachen irgendwie so gut rausbringen, das ist jetzt mehr so ein bisschen deckungsgleich. Ja. Und ist das aber auch so, ist das jetzt nur auf deine Arbeit, auf die Musik bezogen oder ist es grundsätzlich? Ich meine, du gehst ja, hast uns ja vorhin auch erzählt, du gehst schon auch noch zur Therapie.
Ja, total. Also ich, das ist nicht nur in der Musik, es ist auch tatsächlich im Privaten und im Familienleben und in allem, dass ich mich selbst viel mehr begreife und eben alles das, was ich mir erarbeitet habe, versuche umzusetzen. So. Also ich glaube, dass ich ich glaube zum Beispiel, dass ich viel früher schon an dem Punkt gewesen wäre, wenn ich die jetzige Therapieform früher in Anspruch genommen hätte. Mhm. So.
Was ist das für eine Therapieform?
Das ist ein verhaltenstherapeutischer Ansatz und ich habe davor diverse andere Sachen probiert, um dem zu entkommen, weil ich gesagt habe, ja, so, ich weiß ja, was das ist und ich habe so ganz, ganz schlechte, oder ja, nee, anders, schlimmerweise, wie du auch gesagt hast, so, man ist sich sehr bewusst, man reflektiert sehr, sehr viel, so, ich wusste, was es ist, und war dann so, ja, ich brauche geregelte Tagesabläufe, bla bla bla, ich muss, ne, also alles, wie man, ne, wie man, ja, das halt macht und wie jeder, der klinische Psychologie oder Psychologie Hauptfach fertig studiert hat, gewusst hätte, so, jetzt ist der Punkt, an dem ich mich an eine Kollegin oder an einen Kollegen wende, um dort Hilfe zu suchen. Es war bei mir so, auf gar keinen Fall. Ja. Auf gar keinen Fall. Ich setze mich nicht hin und rede mit jemandem, wo ich dann bei der Antwort weiß, was, in welche Richtung das jetzt geht und wie die mein doch mir so eigen individuelles Leben, ja, dann doch in eine Schublade packen und mir dann sagen können, was falsch ist. Da war ich so, nee, das halte ich nicht aus. Und habe dann so Hypnose und alles Mögliche probiert. Und das hat auch funktioniert für den Moment. Aber in der Pandemie hat gar nichts mehr funktioniert, weil ich hatte meinen Sport nicht mehr. Ja, ich hatte alle Dinge, an denen ich mich festhalten konnte, sind so out the window. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, so, okay, krass, wenn ich meine paar Dinger nicht mehr habe, dann gerate ich komplett aus dem Ruder. Und dann habe ich auch keine Chance und keine Möglichkeit mehr, das aufzuhalten. Ich bin also richtig mit so einer Schrottkarre ohne Bremsen auf die Wand zugefahren. Und habe dann durch Glück, wirklich einfach nur durch Glück, weil ich mich einem Kollegen, zu der Zeit noch nicht mal engen Freund, sondern Kollege, mit dem ich viel gearbeitet habe, so geöffnet habe. Und der mir dann gesagt hat, ja, er ist auch in Therapie und er ist in so einer Einrichtung, wo es nicht so lange dauert, weil ich monatelang versucht habe, einen Platz zu bekommen. Und ey, es ist auf jeden Fall
schrecklich.
Ja, ja. Das ist so brutal. Und ich habe erst vorgestern so ein Meme gesehen, wo jemand gesagt hat, so, wenn man mit psychischen Krankheiten so umgehen würde, wie mit normalen Krankheiten so, oder andersrum, wo jemand gesagt hat, so, ah, du hast ein gebrochenes Bein, da kannst du froh sein, wenn du in 6, 7 Monaten, wenn sich das mal jemand anschaut. So. Mhm. Und das war auf jeden Fall echt brutal, wo ich mir gedacht habe, so, ich weiß nicht, ob ich, also, und das klingt jetzt dark, aber ich weiß nicht, ob ich das, ob wir jetzt dieses Gespräch führen hätten können, wenn das nicht geklappt hätte. So. Und wenn das durch diesen Zufall nicht hingehauen hätte. So, weil ich habe alles probiert. Ich habe auch bei die Technikerkrankenkasse hatte in der Pandemiezeit so ein Online-Depressionscoach angeboten, so, und dann musste man sich über einen Fragebogen eben das machen, dass man da rankommt. Und für mich war der Fragebogen ausfüllen, war so demanding, dass ich das nicht geschafft habe, was mich noch tiefer gedrückt hat, weil so, ich schaff's nicht mal, so, ich bin so scheiße, ich schaff's nicht mal, mir Hilfe zu holen, so, dann habe ich es auch nicht verdient, und solche Gedanken kamen dann halt. Und durch diesen Zufall, dass er gesagt hat, so, ja, hey, schreib dahin, das ging bei mir mega schnell, habe ich das gemacht, habe eine E-Mail geschrieben, habe am selben Tag einen Termin am Ende der Woche bekommen für einfach Anamnese und zu gucken, ob überhaupt das passt. Und am Wochenende, also nach diesem Freitag, am Sonntagabend oder Montagabend, hat mir schon meine jetzige Therapeutin geschrieben, dass sie sich dem Fall annehmen würde. Und das war mega.
Ja, da warst du wahrscheinlich sehr erleichtert, oder?
Boah, ey, das war, also auch jetzt, wenn ich drüber spreche, wird mir einfach so krass bewusst, wie das einfach bei so vielen Leuten eben gerade dieses Glück, dieses Mini-Glück nicht kommt und dann wieder alle sagen so, das hätte ich mir ja nie gedacht, dass bei der war oder die war doch immer so fröhlich oder bla bla bla, wo ich mir denke so, hey, es ist, viele wissen überhaupt nicht, wie sich Depression anfühlt, noch wie Menschen mit Depressionen damit umgehen. Mhm. So, ne, dieses zu glauben, wenn es jemandem schlecht geht, dann läuft man immer mit einer Träne und Mundwinkel nach unten draußen rum, so damit jeder sieht, wie es einem geht, ist einfach völliger Quatsch. So. Deswegen war ich da mega froh und kann nur als Tipp geben, wenn man eine Therapie braucht und quasi Schwierigkeiten hat, TherapeutInnen zu finden, dass wirklich diese Ausbildungsinstitute eine Hilfe sein können, weil die suchen, es gibt, muss man sich auch informieren, dass es auch gute sind, weil es gibt ja oder gab ja, bevor es diesen Studiengang gab, auch Myriaden Möglichkeiten, da auch über Heilpraktika-Geschichten eine Therapiezulassung oder Kassenzulassung zu bekommen. I'm not shitting on the Heilpraktikers now, I'm sorry, aber mir persönlich, ich habe mich wohler gefühlt, eben, dass ich weiß, es sind studierte PsychologInnen und diese Institute brauchen halt Leute und man hat da eine Supervision und da war ich so, ey, das heißt, ich arbeite mit jemandem, der das erste Mal studiert hat, der schon lange Jahre arbeitet in der Psychiatrie. So. Bei meiner Therapeutin ist zum Beispiel der Fokus auf Essstörungen bei Jugendlichen, was mir total geholfen hat, weil ich meine ganzen Sachen da auch mit reinbringen konnte, dass ich nämlich nach dieser Entscheidung in der dritten Klasse nur noch nett zu sein, bin ich auseinandergegangen wie ein Ballon, weil ich natürlich alles literally in mich reingefressen habe. So. Und deswegen struggle ich seitdem auch immer mit dem Gewicht und bin so eine Achterbahn der Dinger, so quasi, du kannst immer so alle 7 Jahre oder so mir Fotos zeigen, dann bin ich einmal super thin und super fit so oder glänze so in diesen Pausbäckchen und wie jetzt, ne, hab so mehrere Kinds oder wie der Jens klug gesagt.
Ich sehe nur eins.
Ja, das Kinds. Ist ja eine so. Aber genau, das ist ja auch, also da kommt auch super viel zusammen und das kann ich eben nur sagen, wenn man es dringend braucht, dann können diese Institute auf jeden Fall hilfreich sein, weil es bei denen unter Umständen sehr, sehr viel schneller geht. Und vor allem, wenn was nicht passt, also wenn ich jetzt quasi nach 4 Terminen gemerkt hätte, so, okay, nee, wir kommen nicht zusammen, das ist nicht die Person für mich, mein Fall oder so, dann hätte ich nicht wieder da raus müssen und unter Myriaden suchen, sondern hätte einfach im Institut die nächste Person gesagt, okay, dann ich. Und dann, das nimmt so viel, oder mir hat es so viel Druck genommen, dass ich mich einmal öffne, so bei der Anamnese und dann bei der ersten Stunde und dann weiß ich so, das nächste Mal, ich muss nicht bei ganz null anfangen, weil mein Fall ist schon hier und dann, das hat mir irgendwie so den Mut gegeben, das dann auch durchzuziehen.
Und würdest du sagen, du hattest am Anfang das so angedeutet, dass so die Hauptarbeit jetzt auch wirklich so Selbstliebe, Selbstannahme ist?
Ja, würde ich schon sagen, weil daraus alle anderen Sachen entstanden sind. Also man hat ja so bei depressiven Episoden viel gedankliche Verzerrungen, also einfach katastrophisierendes Denken, Sachen, wo man sagt, ja, natürlich passiert das mir und das wird ja sowieso nichts und war klar, dass dir das passiert, alles negative Gedankenspiralen oder Muster, in die man dann immer wieder reinfällt. Und bei mir kam da eben noch dazu, dass ich gemerkt habe in der Therapie, dass es für mich absolut unnatürlich ist, auf mich zu achten. Und ja, dass es absolut unnatürlich ist, für mich meine Wünsche zu formulieren und dann aber auch einzufordern, wenn es ist so. Weil das ist potenzieller Konflikt. Das möchte ich nicht, dann habe ich keine Freunde mehr, dann haben mich die Leute nicht mehr gern. Runterschlucken, runterdrücken und mit einem Grinsen in die eigene Grenzüberschreitung gehen.
Das Interessante, also für mich ist ja, wenn man so deine Vita so oberflächlich anschaut und einfach, das hatten wir auch am Anfang des Gesprächs, guckt, was du alles gemacht hast. Mhm. Ne? Also da könnte man ja, von außen denkt man so, wow, was der alles kann. Also der kann Podcasten, moderieren, der kann DJ, der kann Kampfsport, der kann alles. So, und du selber denkst dir die ganze Zeit, ich kann gar nichts, ich kann nicht mal irgendwie ein Dokument ausfüllen. Also ich würde noch mal ganz gerne rein in diese Facetten, in dieses Facettenreichtum-Ding. Mhm. Also Reckless tut Dinge und du tust die Dinge aus verschiedenen Gründen, aber ich habe auch das Gefühl, du hast das immer so verschiedene Emotionen quasi fast schon so ausgelagert. Also hier bin ich jetzt, hier darf ich wütend sein, bin ich wütend. Mhm. Hier bin ich eher so der empathische Moderator. Hier mache ich Rap und kann ein bisschen so tun, als wäre ich cool und tough. So, ja. Und du hast das ausgeleiert. Ist
so, vor allem nur ein bisschen. Ja,
weil genau, genau so da so ein bisschen, hier so ein bisschen. Und du hast alles abgedeckt, weil das bin ich alles. Ich bin all diese Dinge. Ne? Aber so dieses, okay, wo kommt denn alles zusammen, ist schwierig. Ja, oder wenn dann einer sagt so, also wütend gefällt es mir, aber so als empathischer Moderator so. Ja, oder Rap finde ich ja gut so, dass du so cool bist, aber da habe ich gesehen, bist ja voll nett, ist gar nicht so cool. Also so ständig auch angreifbar sein und ich habe das Gefühl, jetzt kommt jetzt so alles so zusammen, also gerade auch in der Musik. Komischerweise meine ich es zu hören, dass in der Musik auch das alles verkörpert ist. Ne? Also du hast Songs, wo du in dem Song, ich glaube es ist We Black, dass so halt so aggressive Dinge hast und dann wieder sowas ganz Sanftes mit Klavier. Ja, also so, wo man dann merkt so, aber es ist irgendwie authentisch passend. Ne, so. Und also eine Sache wollte ich nochmal kurz ansprechen, und zwar der Kampfsport, weil der ja auch im Grunde so ist, wo man sagt so, okay, Kampfsport jetzt ist ja auch mal so eine taffe Männergeschichte, Rap ist so eine taffe Männergeschichte. Ah ja, klar, passt. Aber dann machst du ja Brazilian Jiu-Jitsu. Also was bringt dir der Sport, was hat dich an Kampfsport so gereizt oder gerade an diesem Kampfsport?
Also ich bin tatsächlich schon mein Leben lang oder mein halbes Leben lang so kampfsportaffin und habe auch alle möglichen Sachen gemacht, von Judo über Kung Fu über Muay Thai und bin dann beim Jiu-Jitsu hängen geblieben, weil ich hatte mich verletzt im Muay Thai und bin nicht mehr so reingekommen, so wirklich. Und ich habe so immer dieselben Muster. Ich habe tatsächlich Kampfsport gemacht, nicht um männlich zu sein, sondern weil ich als Kind irgendwann entschieden habe, ich möchte nicht mehr diese Machtlosigkeit haben, wenn mich Nazis verprügeln. So, ich möchte selber dafür sorgen können, dass ich auf mich achten kann oder aufpassen kann oder mich zumindest das Gefühl habe, ich kann irgendwas machen. So. Und dann war das eben so, wo ich dann das Thai-Boxen nicht mehr machen konnte, weil ich echt so, Gott, was, ich will jetzt nichts mehr Neues anfangen eigentlich und schon gar nicht, ich hatte nämlich ein super negatives Bild von Brazilian Jiu-Jitsu, weil das war für Leute, die nicht wissen, was das ist, so wenn ihr vielleicht wisst, was MMA ist, so die stehen, ne, die fangen im Stehen an und irgendwann kommen sie auf den Boden, wo die Leute dann sagen, die schmusen jetzt nur noch, ja, die kugeln da rum und das ist, genau, das ist überhaupt nicht mehr, das ist eben dann nicht mehr männlich in Anführungszeichen, das Publikum buht, weil es nicht versteht, was da passiert und diese Komplexität over their heads ist so.
Sieht auch nicht so cool aus, ne? Das sind keine Drehkicks,
es sieht überhaupt nicht cool aus, überhaupt nicht. Du siehst Popos und Rücken. So, das ist das Ding. Und da war ich so, ja, ich weiß nicht, ob das ist, auch wenn viele Leute gesagt haben, das ist total faszinierend, das war ich so, ach, ich weiß nicht. Und war dann aber mit meiner mit meiner Frau auf so einem Sportfest, wo alle Münchner Vereine sich gezeigt haben, inklusive der Ringerverein, Shoutout an die 60er Ringer, die sich da gerade wieder aufgebaut haben, und unter anderem eben auch Brazilian Jiu-Jitsu. Und als ich das live gesehen habe, habe ich zum ersten Mal diese Dynamiken ein bisschen besser verstanden, weil ich war immer so, ey, ich kämpfe seit Ewigkeiten, wieso kapiere ich nicht, wieso ist es für mich so Schmusen? Mhm. So, und da sehe ich so, dass auch, ne, dass Mädchen mit Jungs, Frauen mit Männern, dass das quasi auch total egal ist, wer gegen wen kämpft. Du kannst es mit jedem Menschen machen, und das hat mich einfach fasziniert. Ich war immer so, was macht jetzt die Person? Was will die? Ich check's nicht. Und bin dann zu dem Trainer gegangen und habe gesagt, so, hey, ich würde mir super gern das Training mal angucken. Ich habe es mir jetzt angeschaut. Ich finde es interessant so, aber ich sage gleich dazu, ich habe super viel ausprobiert. Ich bin auch gerade auf der Suche so. Also es kann sein, dass ich wirklich nur ausprobiere so und dann gehe. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, du bleibst bei mir. Das weiß ich schon.
War das der Teddy?
Nee, das ist aber auch ein Augsburger Schwabe. Und er sollte recht behalten haben. So mittlerweile bin ich seit über 10 Jahren dort, habe meinen Braungurt und mach weiter. Aber das war die Faszination, warum ich dabei geblieben bin, war im ersten Training, dass ich gegen jemand ganz leichten gekämpft habe. Also man hat erst, also ich muss immer so dazu sagen, für Leute, die das noch nie gemacht haben, so, ihr müsst euch vorstellen, ihr kommt da rein, dann ist normales Aufwärmen, man hat ein T-Shirt und eine kurze Hose an, man wärmt sich auf, dann gibt es einen Technikbereich, wo man dann die Techniken durchgeht, die sehr komplex sind tatsächlich. Für mich war es auch ungewohnt, meine Beine um die Hüfte eines Mannes zu schließen, und man ist dann so nah. Das war mir so ein bisschen, okay, das ist jetzt schon sehr nah, und da war ich so, ich weiß nicht, ob das meins ist, so. Und am Ende des Trainings gibt es immer das sogenannte Rollen oder Sparring oder Raufen oder Rangeln, wo man quasi frei aufeinander versucht, sich da zu kontrollieren am Boden. Und ich war mit jemandem, ich hatte damals 112 Kilo, glaube ich, oder 110 Kilo, aber trainiert, also kein nicht viel Fett. Mir gegenüber ein 74 Kilogramm Junge, der sagt, du versuchst einfach eine dominante Position zu bekommen. Das ist ja dein erstes Mal. Mach dir keinen Stress, probier das einfach. Und ich pack den und denk mir, jetzt habe ich dich. Und auf einmal war der weg und er war bei mir auf dem Rücken und hat mich gewürgt und ich musste abklopfen und ich war so, what the fuck, how did that happen? Okay, das passiert mir nicht nochmal. Nächste Runde, pack ihn, zack, ist er wieder weg, ist er wieder auf meinem Rücken, ausklopfen, fertig. Und dann war ich so, okay, krass, das finde ich faszinierend. Komme die nächste Stunde wieder und bin mit einem sehr großen Mann am Rangeln, der sich auf mich drauf wirft, so. Und ich habe Platzangst unter dem. Ich habe wirklich, es kommen alle diese nicht Machtverluste, sondern Kontrollverluste und diese Ängste aus meiner Kindheit, die sind so da, als wäre ich wieder 10, 11, 12 so. Und ich klopf ab, weil ich es nicht aushalte. Nicht, weil er irgendeinen Griff gemacht hat, sondern weil ich es psychisch nicht ausgehalten habe. Mhm. Und ich klopf ab. Der lässt mich hoch. Es ist überhaupt kein Thema. Der sagt nicht, warum hast du das jetzt gemacht? Ich habe doch gar nichts gemacht. Sondern das ist einfach nur so, er steht auf, ich stehe auf, wir geben uns einen Fistbump wieder, dass es wieder losgeht, und das Ganze geht von vorne los. Ich lande wieder in der Position. Wieder kommen diese ganzen Feelings hoch. Ich muss wieder abklopfen. Und ich komme gar nicht dazu, mich zu schämen oder mich komisch zu fühlen, weil es immer gleich weitergeht. Mhm. Und ich habe in dieser einen Stunde meine Toleranz gegenüber diesem Gefühl mega aufbauen können, weil ich wusste, ich bin in der Kontrolle. Auch wenn ich fühle, ich habe den Kontrollverlust, auch wenn ich fühle, das kommt alles hoch, ich muss nur einmal abklopfen und es ist sofort alles vorbei. Und es ist auch nicht so nachhaltig wie als Kind, als ich die tatsächlichen Schlägereien erlebt habe, wo das ja das trägt man ja, also ich habe das auf jeden Fall Tage mit mir getragen. Und da ist es sofort zu Ende, nachdem ich abgeklopft habe. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, geil, das ist das ist das Beste, um mit mir selber klarzukommen und um mich selber zu spüren und zu fühlen. Und es ist in Ordnung. Ich darf hier alles fühlen. Ich darf hier alles sein. Ich darf auf mich achten. Ich darf was versuchen. Ich darf versuchen, rough zu sein, wenn ich das abspreche mit meinem Partner, meiner Partnerin. So. Und das fand ich einfach unglaublich und finde es immer noch toll und wichtig für mich.
Ich finde es auch so krass spannend, weil ich glaube, jeder, der auch schon Therapieerfahrung hat, kommt vielleicht irgendwann mal so an den Punkt, wo er merkt, so allein dieses zum Beispiel drüber reden, erschöpft sich irgendwann so ein bisschen. Und diese körperliche Ebene ist halt total wichtig. Und das ist jetzt auch so ein bisschen so eine Art Trend, dass das ein positiver Trend, dass das mehr mitgesehen wird. Wir sind halt so eine, ne, ein System aus Körper, Geist und noch ein paar mehr Sachen. Aber Körper und Geist kann man halt relativ konkret ansteuern. Und dann, manche Leute wie ich machen halt viel Yoga, das ist aber das gleiche Prinzip, ne? Da geht es auch darum, eigentlich alte im Körper abgespeicherte Erfahrungen, Emotionen so sanft wieder an die Oberfläche zu holen, so dass du mit denen arbeiten kannst, dass die abfließen und du deine Toleranz erhöhst. Ja. Oder zumindest sie auch so, ja, so energetisch wie abfließen lässt. Und das ist jetzt ja bei deinem Brazilian Jiu-Jitsu eigentlich genau das Gleiche. Und wahrscheinlich einfach dann, ja, auch dann irgendwie so selbstermächtigen. Ne? Du kannst da selber hingehen, du begibst dich in diese Position, hast auch die Stärke, das auszuhalten, bist nicht, auch nicht mehr das Opfer, sondern im Gegenteil. Ja. Also total.
Ja, also manchmal ja. Manchmal ist man quasi in der Rolle des Opfers und manchmal halt nicht. Und das ist auch
aber schon,
für mich
weil du es aktiv
gewesen.
Machst, bist du es nicht, finde ich, weißt du?
Ja, stimmt.
Das
stimmt.
Ist so, weil aber, so selbstwirksam, also du entscheidest dich ja in so eine, und das ist ja auch nicht mehr, du bist nicht mehr ausgeliefert, dann klopfst du und dann ist es wieder vorbei. Genau. So, ne? Das heißt, das ist schon eine andere, ja.
Ja, das ist schon ein anderes Reingehen, aber das ist genau das, was du beschrieben hast, ist das, was mich so fasziniert. Das ist, weil man halt auch aus seinem eigenen Körper so viel lernen kann irgendwie, auch so, wie man auf sich aufpasst, auch so, wie man auf sich achtet, wie man sein ja, also genau das, was ich quasi im privaten Leben nicht konnte, diese Selbstachtung und ne, das konnte ich da. Aber das musste ich auch schmerzhaft lernen, weil ich am Anfang habe ich nicht so auf mich aufgepasst so, und da verletzt man sich dann so. Mhm. Und dann kriegt man aber direkt die Rückmeldung so in einem safen Space, so wo der Partner noch loslassen will, weil man nicht geklopft hat so. Aber es ist einfach too late. Mhm. Und dann ist es so, ah ja, shit, dann muss ich jetzt wieder mit einer Halskrause rumlaufen.
Aber da sieht man das Doppelkinn halt nicht, ist ja auch gut.
Damals hatte ich keins. Damals, das kam erst jetzt, wie Pandemie, Jiu-Jitsu aus. Das gleichzeitig ist, ich habe auch Yoga gemacht immer, parallel zum Jiu-Jitsu, weil das genau wie du sagst, man weiß genau, wo der Körper ist. Es war so für mich Verletzungsrisiko fast gleich null, wenn ich regelmäßig Yoga mache zum BJJ dazu. Und das habe ich aber auch, bei mir war dann alles weg. Dadurch, dass Jiu-Jitsu weggefallen ist, ist Yoga weggefallen, ist Krafttraining weggefallen, ist Sprinten weggefallen, alles. Und dann kam dazu Essen und Trinken und halt, ne, diese alten Muster, in die man dann reinfällt, wenn man nicht ständig oder stetig dran arbeitet.
Und bist du da immer noch gefährdet, diese Muster wieder reinzurutschen? Würdest du sagen, konstant gefährdet oder?
Ich glaube ja, auf jeden Fall. Ich glaube, weniger gefährdet als früher, weil mir bewusster ist, dass es Strategien sind. Das ist nicht so, wie früher habe ich das als Fehler und fehlerhaftes Verhalten betrachtet. So.
Ah ja, cool.
Aber jetzt merke ich halt, das sind Strategien, die ich lernen musste, um irgendwie klarzukommen und um irgendwie das alles zu schaffen, was geschaffen wurde. Das heißt, ich gehe jetzt viel nachsichtiger mit mir um. So, das hat ein guter Freund und Rapper, zwei Seiten, hier ein großer Shoutout nach Dorsten im Pod gesagt, so, man muss sich betrachten so mit Liebe, Nachsicht und Humor.
Ja.
Und das war ich so, ey, das ist so ein wunderbarer Satz und für mich ist es aber nur ein Satz. Ich möchte irgendwann, dass ich das fühlen kann und auch so leben kann. Da bin ich noch nicht, aber ich bin unterwegs.
Ich würde gerne nochmal zum Schluss, weil ich glaube und irgendwie auch ja, ein bisschen weiß, dass das für dich eine einschneidende Erfahrung war, ist natürlich dann neben der Pandemie auch die ganze George Floyd-Geschichte und Black Lives Matter. Black Lives Matter gab es ja tatsächlich auch schon vor George Floyd, muss man dazu sagen. Ja. Also wo ja auch in Deutschland, gerade in der schwarzen Community, aber auch bei anderen BPOC, ein Gefühl eingesetzt hat, was nochmal eins obendrauf gesetzt hat, so würde ich mal formulieren. Also das hat einen auf noch eine spezielle Art runtergezogen. Also wie bist du damit klargekommen? Und du hast ja dann auch dich aktivistischer noch engagiert, wie viele andere auch. Und es gab ja so eine Art Bewegung auch in Deutschland sogar. Ja. Also wie bist du damit umgegangen? Was hast du da rausgezogen und wie hast du das alles, ne? Also depressive Episoden, Pandemie und gerade Vater und so weiter. Wie hast du das alles dann noch mit untergekriegt, sodass du nicht total untergehst?
Ja, ich würde genau sagen, so ich habe es eben nicht untergekriegt, so, sondern ich habe es einfach gemacht. Das war so ein bisschen auch getrieben von irgendwie klarkommen damit und das ich habe so, wie es auch ganz vielen ging, so diese Lücke im in der Wolkendecke gesehen, wo die Leute gerade die uns zuhören, wenn wir über Rassismus sprechen. So ich habe das weiß ich noch. Ich habe in ein zwei Jahren davor haben wir angefragt bei irgendwelchen Talkshows oder so, ob wir Thema Rassismus und das Buch und so weiter, und es waren also nö, Rassismus ist kein Thema für uns, Rassismus ist kein Thema für uns, so und dann auf einmal waren so alle so, ja, hey, ist voll unser Thema, so come on, und
waren die gleichen natürlich.
ja und also das war auch ganz interessant zu sehen, weil ich nämlich dann nicht mehr so gesagt habe, so hey geil, ich kriege jetzt eine Plattform, sondern immer gesagt habe, so hey, wer ist da noch? Und wenn es gab eine Talkshow, wo ich alleine war, weil es da tatsächlich um mich ging und weil die schon lange vor der George Floyd Geschichte mich angefragt hatten, so, aber sonst bin ich bei so vielen nicht erschienen, weil ich im Vorgespräch gesagt habe, so ich würde mir wünschen, dass wir weitaus mehrere schwarze Menschen dort haben, weil mein Blick ist nicht der Blick aller und mein Erleben ist ein Blick eines Mixed Bavarian Kid, der jetzt schon zu dem Zeitpunkt über 30 ist, so, und das ist was ganz anderes, als wenn dir jetzt eine dark-skinned schwarze junge Frau das erzählt. Das sind einfach andere Geschichten, so, und dann waren immer diese Redakteurinnen immer, ja, das ist auch ganz interessanter Punkt. Ja, super, ja, dann melden wir uns nochmal, so, never. Echt? So einfach. Ja, und ich habe bei ein paar Shows habe ich dann gesehen, dass sie sich dann doch getraut haben, zwar nicht jetzt drei oder vier, aber zumindest zwei Menschen einzuladen. Ja. Genau. Oh Mann, ja. Und wo ich mir denke, so, ey, das war damals so das Ding, wo ich mir sage, so, ey, es muss so krass sein, in so einer Redaktion zu sitzen, wo die dann sagen, so, die müssen es ja entscheiden, die müssen dann sagen, ja, nee, zwei sind genug. Auf keinen Fall mehr als zwei. Ja. Sonst unsere Zuschauer, die, das machen die ja immer so. Unsere Zuschauer, unsere Zuhörer, die packen das ja nicht. Die kommen da nicht mit, die verstehen das nicht. Wir können das denen nicht geben. Ich selbst, natürlich, ich verstehe das total. Ich bin so woke, aber unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, die checken es nicht. Und das war lustigerweise beim Radio genau dasselbe. Ja. Wir haben 2015, 2016 in einer Sendung über Black Lives Matter gesprochen, weil ich gesagt habe, das ist so, so wichtig, was da an Bewegung in den USA passiert, weil wir hier dieselben Probleme haben. So. Und es war halt ein großer Sender oder ein Sender mit einer großen Reichweite im Bayerischen Rundfunk. Und dann war halt auch, dann hast du diese Talks danach, so, ey, das interessiert hier keinen. So. Mhm. Und ich war da mit meiner Kollegin, die Shoutout an Verena Fiebiger. Ich gebe die ganze Zeit Shoutouts, weil ich
have to. Einen hast du noch frei.
Okay. Und wir haben uns halt wirklich aktiv dafür entscheiden müssen, solche Themen zu bearbeiten und dann zu machen, weil wir der Meinung waren, so dass sehr wohl die Hörer und Hörerinnen das dem gewachsen sind und das auch checken, auch wenn das mal nicht mit und Frauen sind so und Männer sind so, sondern wir haben gesagt, unsere Sendung wird immer antirassistisch und immer feministisch, und das hat aber bedeutet, nicht, dass das so ging, sondern ich musste ganz viel lernen auch von ihr, was es bedeutet, so, was bedeutet eine feministische Sendung, was in der Art und Weise, wie wir auch miteinander sprechen, wie wer welchen Redeanteil hat, so wer bei welchem Thema die Führung übernimmt und so, das ist mir dadurch erst klar geworden und ihr wiederum auch in anderen Bereichen. Und da habe ich halt gemerkt, so, okay, krass, wir haben alle Learning, wir haben alle was zum Lernen zu tun und so. Und als dann eben diese Geschichte mit George Floyd und dem weltweiten Black Lives Matter Bewegungen war und dieses Loch in der Wolkendecke war, war ich so, okay, jetzt, wir müssen alle jetzt, schauen, sie hören uns jetzt gerade zu, alles machen, alle Power rausballern, was geht. Und da bin ich dann auch in meiner eigenen Hitze verglüht. So, deswegen bin ich jetzt auch so, ich habe jetzt mich eine Zeit lang rausgenommen aus allem, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, diese Erklärbär-Rolle zu machen. und habe stattdessen viel, viel mehr in Community und Empowerment gesteckt. So, das ist dann, das kriegt man dann nicht so mit, das ist nicht so, ne, wirksam. Ich merke es auch richtig so in meinem Kanal, wie das einfach viel mehr gebracht hat, als ich immer lesen gegen rechts und alles gemacht habe. Ich will das ja auch wieder machen, aber mein Fokus war erstmal wirklich Community intern, empowernd, was kann man machen, each one teach one, unterstützen und so weiter. Und das war einfach toll. Das war wirklich toll. Und ich glaube, dass ich dadurch auch ein bisschen rausgekommen bin aus dieser Verheizung meiner selbst.
Also ich glaube, das war auch ein, ja, in Anführungszeichen Trend, klingt so komisch, aber es auf jeden Fall auch eine Einstellung, die viele geteilt haben, die gesagt haben, so, okay, da ist jetzt der Horizont, wir gehen rein. Ja. Dann hat man gemerkt, shit, das läuft genauso wie immer oder sehr ähnlich. Ja. Nur kurz mal erzählen hier, was haben wir denn Rassismus in Deutschland, ja oder nein? Ja,
genau, so, genau. Oh, was ist hier alles so passiert?
Ja, ja. Erzähl doch mal, wie es damals war. Mit den Nazis wäre gut, mit den Nazis zu erzählen wäre gut. Ja. So. Und dass viele gesagt haben, ey, wisst ihr was, erklärt es euch selber. Ja, Internet ist da, alles ist da, Informationen sind da, macht's selber. Ihr habt keinen Bock mehr hier, den Erklärbären zu spielen. Ich habe keine Lust mehr, euch das, euch auf eure Rechtfertigungen immer noch zu antworten und zu sagen, aber, nee, guck mal hier, guck mal da. Und dann wirklich dieses so in diese Safe Spaces zu gehen und zu gucken, okay, lass uns gegenseitig auch stärken und empowern. Das ist ja auch eine Form von Selbstachtung, Selbstliebe innerhalb dieser Community, die gesagt hat, pass auf, wir gehen zusammen, wir stärken uns und anstatt jetzt rauszugehen und jeder kriegt noch mehr von diesen Mikroaggressionen wieder drauf.
Genau, und nicht in diesen Kampfmodus zu gehen.
Dann sind wir wieder alle alleine und toll. Ja. Sondern nee, komm, wir machen das zusammen, wir stärken uns hier und wer Interesse hat, der kann kommen, der kann zuhören, der kann mitreden, aber wir gehen jetzt nicht nach draußen und sagen hier und machen hier den Token. Also das war wirklich eine krasse Zeit so und auch für viele so schmerzvoll sie war, wenn sie so gemacht haben wie du, innerhalb dieser Community dann auch sehr empowernd und bestärkend und irgendwie dann auch wohltuend, wenn man sich dann auch gefunden hat. Und also ich, wie gesagt, nochmal jetzt auf die Musik zu gehen, das merkt man auch jetzt, dass da nicht nur ein oder zwei Emotionen drin sind, sondern dass da ganz viel drin steckt, an allem. Und das glaube ich, ist zumindest etwas, was irgendwie in irgendeiner Weise positiv draus gewachsen ist.
Voll. Ich würde auch sagen, also das, was quasi die ganzen letzten zwei Jahre gebracht haben, sind, dass ganz viele Communities in sich gegangen sind, sage ich jetzt mal auch. Mhm. Und dass uns dieser Step, den kann uns ja niemand mehr wegnehmen. So, die können sagen, wir laden euch jetzt nicht mehr ein oder ja, wir brauchen jetzt ein diverses Team am Set, deswegen machst du das jetzt so oder deswegen macht sie das jetzt. Aber dieses, dass wir auch gemerkt haben, zum Beispiel in unserer Community so, was wir für Probleme innerhalb der doch so mannigfaltigen Community haben, so, das fand ich auch total wichtig, so zu sagen, so, hey, wir müssen selber an ganz vielen Ecken lernen, damit wir diese zukunftsorientierte Gesellschaft schaffen. Und wenn wir halt merken, so, anstatt da rauszugehen und den Leuten, die eh so fünf Schritte hinter uns sind, das zu erklären, so, hey, lass lieber auf uns achten und auf die ganzen anderen marginalisierten Gruppen, die genau dieselben Struggles haben wie wir, intern und extern, und dann, wir sind halt die Zukunft. So ist es einfach und so sehe ich das auch, dass es so rein gesellschaftlich, auch wenn das jetzt irgendein Uwe und ein Horst, okay, ich kann nicht Uwe sagen, weil meine Lieblings... ich kann nicht sagen Uwe, weil es mein Lieblingsband ist, und Horst auch nicht, weil I love that boy. irgendwelche Leute, die das noch nicht so drin haben, so oder noch gar nicht so auf dem Plan haben, da geht es jetzt nicht drum. So, die werden eh mitziehen, wenn wir einen Schritt weiterkommen. Und wenn die Leute halt sagen, so, ja, das mit der Empathie und so, das ist alles Quatsch, das ist ja nur illusorisch, dann sage ich so, das mag für dich illusorisch wirken. Ja, wirst schon sehen. Und das mag für dich illusorisch wirken, weil du hast es nie gebraucht. Du musst es nie empathisch sein, damit es dir selbst besser geht. Du musst es nie deine Antennen und Fühler so sensibel gestrickt haben, dass du in einen Raum gehen kannst und sofort weißt, welche Version von dir du jetzt präsentieren ja, musst. Ja, das ja. geht bis hin zu der Höhe deiner Stimme so. Ja. Das weißt du, so ich gehe in oder als das 14-jährige ich geht in den Raum rein und sagt, ja, hallo, guten Tag, ich wollte nur fragen, so, ne? Ja. Wo ich älter geworden bin, habe ich irgendwann gemerkt, krass, mir ist es gar nicht aufgefallen, dass ich meine Stimme so hell gemacht habe. Aber ich habe das gelernt, dass dann die Leute weniger ängstlich vor mir sind, weil ich war groß, breit und habe mich früher halt, ne, ich habe mich rapmäßig angezogen und die Leute hatten quasi dem Klischee freien Lauf lassen können, weil sie gedacht haben, da ist jetzt ein Verbrecher so. Und da, wenn der aber sagt, hallo, dann ist es auf einmal, oh, das ist ja so süß. Ja, so alle anderen so, aber er ist in Ordnung so. Und das habe ich gemerkt, dass witzigerweise, wenn ich bayerisch spreche, dass ich dann in meiner normalen Tonlage spreche. Das war total krass, dass ich dann immer merke, so, selbst jetzt, wenn ich so spreche, bin ich noch relativ hoch. Wenn ich mich konzentriere aufs Sprechen, dann komme ich auch in meine ruhigere, normale Tonlage. So, das ist meine entspannte Sprechtonlage so.
Oh,
aber wenn
gut.
ich ja, gell? Ich mag die auch total gerne und es ist so faszinierend, dass etwas, was mir gut tut, mir gefällt und auch wie du jetzt rückmeldest, ey, das klingt cool, dass man das dann sich dessen beschneidet so und lieber aufgrund von weniger Problemen oder weniger Situationen, die unangenehm sind, dann sich selbst beschneidet und lieber so redet und dann so ist alles so weniger schlimm.
Ja. Es wäre so schön, wenn man von Anfang an wüsste, dass wirklich People pleasen, anderen pleasen im Außen sein Glück suchen einfach niemals glücklich machen wird und das ist wirklich eigentlich für uns alle, egal für uns drei, für jeden Uwe, für jeden Horst, für alle, nur darum geht, sich wirklich komplett selbst zu lieben, anzunehmen, so wie man ist und sich auszudrücken, weil jemand, der das tut, der hat auch einfach, davon bin ich zutiefst überzeugt, kein Problem mit anderen Leuten, weil ne, diese, und wahrscheinlich braucht es aber irgendwie diesen Struggle, um Selbstliebe zu entwickeln, weil Selbstliebe dann nämlich auch Empathie für sich selbst ist. Und Empathie für sich selbst bedeutet automatisch auch Empathie für andere. Und ich glaube, deswegen hast du mit dem, also jetzt nicht nur mit dem, was du uns in dem Gespräch auch so gesagt hast oder gespiegelt hast, sondern auch mit deiner Musik so, finde ich, so echt so zwei gute Pflöcke so eingehauen. Nicht Kampfmodus und ja, und da, dies ist das alles noch falsch und richtig, sondern eigentlich, dass es um diese zwei Kernthemen, Empathie und Selbstliebe geht.
Voll, oder? Voll. Also, ja, ey, ja, danke, dass du das so, dass du es so sagst. Ich glaube, das ist genau so, dass wenn man empathisch, gesund empathisch für sich selbst sein kann, dann ist man es automatisch für andere. Ja. Wenn man selbst sehr eine schmerzvolle Geschichte hat, so ist man auch empathisch für andere, weil man das eigene Leid den anderen gerne quasi nehmen möchte, so. Aber man ist halt so ungesund von
trotzdem
der Gewichtung.
Noch needy und, oder sowas auch vielleicht. Oder
ja,
so,
genau.
Ne?
Man achtet auf alle anderen, außer auf sich selbst. Oh, und dann fährt man immer zwischendurch wieder gegen die Wand. Und deswegen ist so ich glaube, der Struggle zur eigenen Selbstliebe, der Weg, der gehört dazu, so. Aber es ist, wenn man mal angekommen ist, so ist es, ich bin ja noch nicht ganz da, aber auf jeden Fall fast. So, meine Musik ist da schon, ich komme nach.
Ich komme gleich.
Ja, genau. Ich bin hinter dir.
Ich bin auf dem Weg.
Immer ein Schritt hinter dir.
Genau. Nee, ich glaube, dass es wirklich, dass es besser ist für alle. Also für einen selbst und für die Gesellschaft am Ende des Tages, weil es cooler ist, sein Gegenüber anzunehmen in der Mannigfaltigkeit, in der die Person da ist, in der Vielschichtigkeit, in der sie da ist, in der Mehrdimensionalität, in der sie da ist und nicht sagt so, nee, Moment mal, also ich mag nur diese eine Dimension von dir, den Rest, den finde ich scheiße und dann bist du scheiße, wenn du mir die anderen Sachen zeigst. Also lerne ich dir hiermit so, zeige nicht alle deine Dimensionen, sondern nur die eine, sondern, ne, wir sind eine utopische Gesellschaft, wenn die Leute sagen, geil. Ich liebe nicht alle Seiten an dir, aber alle sind in Ordnung, dass sie da sind.
Aber der Weg ist halt eben, liebe du selber alle deine Seiten an dir und dann bist du jemand, der alle Seiten an anderen lieben kann.
Yes, sir.
So läuft es nämlich, Leute, kann ich euch mal sagen. Das ich bin auch noch nicht da, aber
Knowledge
Drop. Ich kann gut so tun.
Okay. Ja, sehr schön. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall erstmal bei dir für deine Zeit, für deine Geschichte. Gerne.
Und deine Offenheit, deine Ehrlichkeit, deine Verletzlichkeit.
Alles an
gerne,
dir.
Gerne. Ich finde es wichtig, das Kettenhemd aufzumachen, damit das andere dann auch vielleicht merken, so, krass, okay, wenn's da so ist, dann ist es ja bei mir auch ganz
und natürlich. Es ist halt, das ist, was ich auch immer so krass finde, ist, wenn man so zuhört, ist halt null, es ist null peinlich, es ist einfach nur ehrlich. Also das finde ich, ist jetzt zum Beispiel das Schöne, auch so mein Resümee von dem Gespräch, es ist einfach ein ganz natürliches, ehrliches Gespräch, so von Mensch zu Mensch, so ohne, weißt du, so ohne diese ganzen, ich will mich positionieren, mir ist es wichtig, was gerade jemand denkt, sondern hey, so bin ich, so bist du und das ist cool und das ist eine, man spürt sofort eine Verbundenheit, auch wenn wir hier nur über diese Internetleitung sprechen.
Ja, das stimmt, die zwischenzeitlich auch mal schlecht war, ne, aber trotzdem kam genau das rüber, bei mir nämlich auch, ich habe mich sehr wohl gefühlt, ich habe mich auch befähigt gefühlt dazu, mich zu öffnen. Das muss ich ja auch dazu sagen. Danke euch dafür, dass ihr den Space gegeben habt.
Sehr gerne. Schön. Wir machen es immer gerne wieder. Und deswegen auch an euch zu Hause die Einladung natürlich, uns weiter zuzuhören, wenn ihr Lust habt, wenn ihr das Gefühl habt, auch ohne, dass ihr jetzt hier mitsprechen konntet, aber dass ihr auch in diesem Space irgendwie mit uns seid. Und jetzt als allerletztes, dass wir dir, David, nochmal ganz kurz die Gelegenheit geben, auch nochmal das Album, was jetzt gerade rausgekommen ist, zu promoten, nochmal mit Namen und all den Orten, wo man es dann sich anhören kann und vielleicht auch noch, wo man vielleicht noch, wenn man Bock hat, Tickets für die Deichkind-Tour bekommt und dich auch live auf der Bühne sehen kann?
Ja, nice. Also Melanin heißt das Album, ist gerade rausgekommen, könnt ihr überall hören. Ich würde präferieren, ihr hört es auf Tidal, weil da einfach die bessere Songqualität ist und weil wir als KünstlerInnen da mehr verdienen. Aber Apple ist auch gut. Und ich bin nur so ein Spotify-Hater geworden, weil ich es so schlimm finde, was sie da so machen. Sorry, dass es jetzt noch so eingeflossen ist, aber Melanin, das Album gibt es auf jeden Fall auf allen Plattformen zu hören. Mit Deichkind gibt es uns live zu sehen auf diversesten Festivals. Da gibt es auch noch Karten. Es ist, glaube ich, noch keins von denen ausverkauft. Macht euch schlau, welches bei euch am nächsten ist. Und seht mich mit voller Selbstliebe strahlen zwischen Philipp und Porky, wie wir da das Ding abreißen. So. Genau. Was ich auch noch vielleicht promoten könnte, wenn ihr Lust habt. Wir haben eine Serie gemacht, die heißt Almost Fly. So eine Coming-of-Age-Serie, wo ich unter anderem auch am Drehbuch mitgearbeitet habe und eine kleine Rolle habe und die Kids gecoacht habe, die da rappen. Die gibt's jetzt überall auch zum Gucken und so weiter. So, genau. Jetzt bin ich aber fertig.
Genau, das Buch kann man ja auch immer noch kaufen. Ein N-Wort darf nicht neben mir sitzen. Du hast auch noch einen Podcast.
Genau, Talk Black heißt der Podcast, den gibt's, die erste Staffel gibt's bei Amazon Music anzuhören und wir hoffen, dass wir auch im Herbst eine zweite Staffel machen können. Mal sehen, das ist noch in den, wenn auch nicht in den Sternen, vielleicht noch in den Murmeln, also wir gucken gerade und genau.
Und lohnt ansonsten kann man sich natürlich über alles auch informieren auf deinem Instagram-Kanal.
Yes, sir.
Ne, da sind die ganzen Dinge, die ich mache. Alles oder auf deiner Website. Und ja, es war also ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Und
danke euch auch.
Wir bleiben, we stay tuned.
Yes, sir.
Und ihr da draußen, wie gesagt, stayed auch tuned. Und wenn ihr Bock habt, auch diesen Podcast zu bewerten in einer der Podcast-Apps, in der ihr diesen Podcast hört, dann natürlich auch sehr, sehr gerne. Könnt ihr natürlich auch gerne eine Nachricht schicken über den Instagram-Kanal von den Freunden fürs Leben. Da findet ihr den Kopfsalat-Podcast auch. Und dann danken wir noch sehr, sehr herzlich, wie immer, mit Vergnügen für die Studiozeit in diesem wunderschönen Studio. Und natürlich auch Jonas Zellner fürs Audio-Editing. Und dir, Frank, danke für deine guten Fragen.
Ja, danke, Sarah, für deine guten Fragen. Und dann sagen wir tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal.
Kakao.
Macht's gut, passt auf euch auf.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Dieser Podcast wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die Techniker Krankenkasse gefördert. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.